So, hallo. Willkommen bei der Pop-Up 2008. Es ist jetzt 14.02 Uhr, sagen wir mal. Wir wollen uns heute unterhalten, oder jetzt unterhalten, über das Thema Internet, Musik, Filter. Wie kommt Musik aktuell noch zu den Fans? Wie kommen die Fans zur Musik? Ich würde sagen, ich fange an mit der kurzen Vorstellung des Podiums. Erstmal die Namen und dann anschließend sagen die Podiumsteilnehmer vielleicht noch selbst was über sich. Ganz vorne haben wir Boris Jordan von FM4 aus Österreich. Daneben David Denk, Journalist von der Taz. Neben ihm Peter Gruse von dem Label Sinnbus. Und zu meiner Rechten Udo Raab von Tonspion. Mein Name ist Andrea Schepers und warum sitze ich hier? Ich bin gefragt worden, das freut mich sehr und ich blogge unter anderem auch über Musik. Und ich werde versuchen, hier ein Gespräch so ein bisschen in Gang zu bringen. Und damit wir erstmal wissen, mit wem wir uns hier unterhalten, würde ich euch jeweils bitten, eine kurze Vorstellung eurer Person, eurer Aktivitäten kurz zu geben. Und wenn es zu lang wird, dann unterbreche ich euch schon.
Okay. Ja, ich komme aus Wien. FM4 ist vielleicht auch FM4 ist auch vielleicht ein wenig über die österreichischen Grenzen bekannt als, sagen wir mal, Alternative Musikradio. Wir sind Teil des ORF, also des öffentlich-rechtlichen Rundfunks, deswegen bin ich da hier jetzt sozusagen eigentlich als Vertreter der allerkonservativsten Medienart sitze ich da. Ich mache die Koordination der Musikgeschichten, eigentlich ein Teil der Programmplanung. Und ich schaue, dass die Musikberichterstattung auf FM4, also terminlich und von der Gewichtung her, passt, sozusagen. Es ist eigentlich ein Bürojob, Programmplanung. Also ich habe nie mit Musik schon zu tun, aber ich mache keine Events oder so, da gibt es andere Leute bei FM4. Darf ich kurz erklären, warum es FM4 überhaupt gibt? Bedingt. Weil es ist vielleicht nicht so leicht. Wir sind erst in zweiter Linie ein Musik- und so Gegenkulturradio. In erster Linie sind wir zur Hälfte englischsprachig. Und es ist in Österreich im Verfassungsrang, dass der ORF eine vierte Senderkette halten muss, die mehrheitlich englischsprachig ist. Und daher ist FM4 nicht so leicht abzuschaffen. Da müsste die Regierung eine Zweidrittelmehrheit beschließen, dass es das nicht mehr geben muss. Das heißt, wir haben einen historisch gewachsenen Glücksfall, dass Redakteure mit bestimmten Interessen, solange sie diese Vorgabe ausfüllen, eigentlich ein recht unkommerzielles Programm machen können und trotzdem die ganze Power eines öffentlich-rechtlichen Radios hinter sich haben.
Okay, David.
Ja, David Denk ist mein Name. Ich würde mal sagen, ich bin musikaffiner Medienjournalist und auch gelegentlich Autor im Taz Kulturteil, vor allem aber Medienredakteur. Und die Taz muss ich, glaube ich, nicht vorstellen. Also neulich hatte ich eine Mitfahrgelegenheit von Leipzig nach Berlin. Da musste ich die Taz vorstellen. Da war so eine 18-jährige sächsische Abiturientin, die nach Berlin gefahren ist, um sich an irgendeiner Uni vorzustellen. Und die konnte mit der Taz nichts anfangen, aber ich denke mal, ihr schon. Ja, und als Medienjournalist bin ich halt auch sehr regelmäßiger und ausgiebiger Zeitungskonsument und würde gerade, also beobachte auch Musikmagazine und Feuilletons und so und kann aus dieser Perspektive sicherlich was sagen gleich.
Ja, ich bin wie gesagt Peter Gruse vom Berliner Label Sinnbus Records. Ich bin einer von vier übrig gebliebenen Sinnbuslern. Wir waren mal viel mehr, weil wir als Community gestartet sind, um Konzerte zu veranstalten und Platten rauszubringen und so weiter, sind dann irgendwann mehr so ganz straight Label geworden, veranstalten aber immer noch viele Konzerte und sind eigentlich auch recht konservativ, weil wir veröffentlichen immer noch CDs und Schallplatten.
Ja, ich bin Udo Raff. Ich habe vor ungefähr 10 Jahren Tonspion.de gegründet. Das war eigentlich eher so ein Unfall. Also ich habe einfach mal eine HTML-Seite ins Netz gestellt, wollte mal gucken, wie das geht und wie das funktioniert. Und da brauchte ich halt ein Thema. Und da habe ich gedacht, ja, Musik ist im Netz eigentlich super, weil da gibt's ja dieses tolle MP3-Format. Das heißt, ich kann mir Musik halt direkt runterladen, muss nicht irgendwie groß in Plattenladen gehen oder sonst was. Und dann habe ich halt da auch gleich ziemlich interessante Sachen gefunden. Hab die dann so vorgestellt und dann war da plötzlich ein Rieseninteresse da. Also kamen wirklich ganz schnell ganz viele Besucher auf meine Seite. Das Thema MP3 ist dann halt auch total aufgekocht. Und dann habe ich mich 2000 damit selbstständig gemacht, habe mir ein paar freie Autoren dazu geholt, weil ich natürlich auch musikalisch nicht alles selber abdecken konnte. Und also der Grund, warum ich das auch gemacht habe mit der Selbstständigkeit, ist, weil ich selber, also ich habe früher selber Musik gemacht und war auch leidenschaftlicher Printmagazinleser und mir ist irgendwann halt aufgefallen, dass mich es total langweilt, über Musik zu lesen, also irgendwie im Heft, weil der Effekt, den man da eigentlich hat, ist, dass man eigentlich nur über die bekannten Sachen liest, weil über unbekannte Sachen, die man überhaupt noch nie gehört hat, wo man sich nicht drunter vorstellen kann, zu lesen, fand ich halt irgendwie total öde, weil ich war dann immer neugierig, ja, wie klingt das denn jetzt, aber das konnte mir eben das Printmagazin nicht geben. Und das ist jetzt quasi der Aufhänger für Tonspüren gewesen, dass ich sagen konnte, super, man kann über Musik schreiben, aber ich habe auch immer sofort ein MP3 da, was ich den Leuten geben kann, wo sie dann sagen können, du spinnst ja, das ist totale Grütze, oder super, das gefällt mir und ich will da mehr davon haben.
Das ist im Grunde ja auch schon die perfekte Überleitung eigentlich zu einem Thema des Panels. Die große Frage, die sich im Augenblick ja so ein bisschen stellt, ist, wie kommen Musiker, Musikmacher, Labelmacher und Musikinteressierte und Fans überhaupt noch zusammen? Weil die aktuelle Situation, so wie sich das für mich als, sagen wir mal, Konsumenten darstellt, ist, es gibt tatsächlich Millionen von Bands und Künstlern auf einer Plattform wie MySpace oder diversen MySpace-Klonen. Es gibt Musikblogs, in denen ich mich informieren kann. Es gibt Online-Magazine. Es gibt klassische Printmagazine, von denen ich immer so ein bisschen den Eindruck habe, dass die verlieren an Relevanz. Jedenfalls für mich jetzt persönlich. Es gibt die klassischen elektronischen Medien, insbesondere jetzt für Musik, das Radio. Übers Fernsehen, denke ich, brauchen wir im Augenblick gar nicht so richtig viel zu reden, weil Musikfernsehen in dieser Form hat sich, weiß nicht, ob wir da Konsens haben werden, so also ein bisschen ins Abseits gedudelt. Gibt's nicht mehr. Durch Klingelwerbung. Ne? Gibt's vielleicht auch gar nicht mehr. So, und die Frage ist einfach, jetzt habe ich diese Masse von Musik da draußen, wer zur Hölle sortiert, wer filtert? Sind das die Redakteure? Sind das die Nutzer selbst? Und vielleicht fangen wir mit dem, wie Boris vorhin gesagt hat, mit dem konservativsten Medium auf dem Panel mal an, mit dem Radio. Jetzt 2008, Web 2.0. Alles ist möglich. Hat sich das Radio geändert?
Ich kann nicht von anderen Radiosendern reden oder mag vor allem nicht. FM4 ist jetzt nicht nur in dem Sinn konservativ, weil es öffentlich-rechtlich ist und von Gebühren finanziert und von Redakteuren gemacht, sondern weil es im Verhältnis zu der jetzigen Radiolandschaft eigentlich aus den 80er Jahren herbeiwinkt. Die Musik auf FM4, die Rotation ist mit der Hand programmiert. Dass da sitzen Leute, die sagen, passt die Nummer zu der Nummer. Man braucht, um eine Stunde FM4 herzustellen, doch zumindest auch bei aller Routine 20 Minuten. Die Berichterstattung von FM4 wird von Redakteuren beschlossen. Das heißt, ob jetzt die Band Port O'Brien gut ist oder nicht, entscheidet mehr oder weniger wir oder ich. Ne? Ja. Und wir springen dann manchmal über unseren Schatten und sagen, ja, das wollen unsere Hörer. Aber wirklich sagen können wir es nicht, wir können es nur einschätzen. Und andere Radios tun dann so, als ob sie mit, was weiß ich, irgendwelchen Befragungen oder irgendwelchen Analysen von Kommerzialität diese Frage eher Herr werden würden als wir, aber wir glauben das nicht. Auf jeden Fall ist FM4 ein Modell, das es 1982 geben hätte können, hätte sich's nur wer getraut. Und wie man in der deutschen Radiolandschaft sieht, traut sich das ja immer noch niemand. Aber die Filterfunktion, die da daherkommt, ist die gleiche, wie John Peel 1970 hatte. Es kommt jemand, der denkt sich, das ist gut, das ist cool, das will noch wer außer mir, spielt's einmal, schickt's einmal raus und schaut, was passiert. Und das Risiko, das das Ganze bedingt, nämlich, dass es einen extremen Abschaltimpuls gibt, dass die Leute einfach sich denken, um Gottes Willen, oder überfordert sind, weil das Radio ein Begleitmedium ist, das Radio ist ein Begleiter der Uhr eigentlich, deswegen ist der Vergleich auch schlecht mit den ganzen Internetportalen und Streams und so, weil eigentlich ist man passiv als Radiohörer, automatisch. Es gibt Leute, die tun was Sinnvolles und schauen nicht auf Blogs, sondern das sind Bäcker oder fahren im Auto und die werden vom Radio gefüttert. Ja? Das ist ein relativ, wie gesagt, nicht sehr zukunftsweisendes Modell, aber es funktioniert immer noch und mit einer gewissen Modernität in inhaltlichen Fragen funktioniert es auch weiterhin, glaube ich. Und wir benutzen natürlich neue Medien und Musikblogs und MySpace und Hausnummer, um uns zu informieren, aber die Filterfunktion kommt nach wie vor Menschen zu. Ich sage jetzt, es sind, kann auch irgendjemand sein, es muss ja nicht ich sein, aber es ist eine Person mit einem Geschmack und mit einer mit einem historischen Verständnis, der das dann auch macht.
Das ist das und eure Hörer danken euch das auch. Also ihr seid, habt ihr eine
ja,
in meine, Deutschland eine stabile Hörerschaft, geht das hoch oder runter?
Das geht rauf, ja. Okay. Aber FM4 ist in Österreich normal. Ja, also das ist so wie die Taz in Berlin vielleicht, mittlerweile die kennen wir halt. Ja. Und diese extreme Dankbarkeit, die immer aus Deutschland herüber winkt, die ist in Österreich nicht so wirklich zu erfahren. Also die Leute denken sich, FM4 muss es eh geben und gibt's eh. Ja. Und wenn man aber deutsche Gäste hat, vor allem Leute, die in der Branche arbeiten, dann denken sich, um Himmels Willen, wie macht ihr das und kann es das geben und so weiter. Also die Sensation FM4 ist in Österreich nicht so eine Sensation wie in Deutschland.
Entschuldigung. Ich glaube, ich habe die Frage nicht beantwortet. Das ist völlig okay. Udo, du betreibst Tonspion. Wie funktioniert Tonspion? Was macht ihr? Ich meine, erklär nochmal im Detail, was ihr macht. Also wie funktionieren eure Filter? Wer sucht aus, was ihr macht? Was ihr publiziert?
Also von dem, wie wir es machen, das ist die gute alte Art, wie man es schon immer gemacht hat. Also früher stand halt jemand hinterm Dresden im Plattenladen, hat gesagt, hier, wenn dir das gefällt, wenn dir die in die Richtung gefällt, dann hör mal da rein und so. Da kann sich's dann direkt anhören. Oder ja, wir machen schon, also haben schon diesen journalistischen Ansatz, dass wir halt quasi auch, also wir werden ja wahnsinnig viel bemustert von ganz vielen Labels, gucken auch selber ganz viel im Internet, was ist wo so los und haben dadurch natürlich so gewisse Vergleichsmöglichkeiten und sagen dann, okay, wir haben jetzt irgendwie diesen Monat, glaube ich, mindestens 10 Platten rausgekriegt, wo irgendwie so Singer-Songwriter zur Akustikgitarre trällert. Und dann da rauszufiltern, was davon ist jetzt wirklich, was finden wir relevant, was würden wir empfehlen wollen und was ist so, naja, gibt's halt auch, aber also wir suchen natürlich schon ein bisschen die Spitze vom Eisberg, weil anders geht's ja auch nicht. Also ich kann Musikmagazin ja nicht 100.000 Bands vorstellen, das würde, glaube ich, auch kein Mensch lesen wollen. Also von daher ist es schon so der klassische journalistische Ansatz, wobei wir aber halt immer sagen, durch diese Download-Möglichkeit kommt halt noch das dazu, dass sich das dann auch eventuell halt dann auf eine ganz andere Art dann wieder weiter verbreitet. Also es ist auch schon so, dass von uns, das kann man gut oder schlecht finden, viel abgeschrieben wird, viel dann natürlich sich weiter, die Links zu diesen Geschichten, die wir vorstellen, dann auch wieder weiter verbreiten. Andersrum klauen wir natürlich auch, muss ich auch zugeben, ist ja jetzt nicht so, dass wir alles komplett ganz vom Anfang an finden. Und ja, also wir sind halt, denke ich, so ein modernes Musikmagazin, würde ich mal sagen.
Also im Grunde seid ihr eine Bande von Auskennern, die sagen, also ich kenne mich aus in dem und dem Bereich und wenn ich meine, das und die Band ist super, dann
also ich habe mir schon ganz bewusst auch Leute gesucht, natürlich, wo ich denke, also fast alle meine Autoren schreiben auch für andere Magazine, kriegen da auch wieder wahnsinnig viel auf den Tisch. Also es sind einfach Leute, die quasi beruflich wirklich viel Musik hören und deswegen natürlich einen gewissen Horizont haben. Und sagen wir, über Musik zu schreiben ist auch nicht ganz so banal. Also das ist fordert schon ein gewisses, muss man schon einen gewissen Drive entwickeln. Also das ließe sich zum Beispiel jetzt auch nicht auf so einem Social Network irgendwie realisieren oder halt wirklich nur mit User-Generated Content, wie man heute so schön
sagt. Aber wo ist da die Modernität, frage ich mich. Also es gibt natürlich diese, also klar seid ihr Internet und klar MP3s, also die gibt's dazu, aber also das, was ihr anbietet letztendlich, ist ja, das hast du ja gerade ausführlich betont, journalistisch. So. Also was ist sozusagen...
Ich finde Journalismus überhaupt nicht altmodisch. Also Taz ist ja auch nicht altmodisch. Ich lese auch jeden Morgen meine Zeitung und so weiter. Also ich finde das im Gegensatz zu manchen Bloggern, die da so Ansichten haben, überhaupt nicht überholt. Musikjournalismus auch nicht. Nur die Form, wo man das präsentiert, wie man es präsentiert, ist natürlich die Frage. Also sag mal, Printmagazine, klar, die kriegen zunehmend ein Problem, weil sich immer weniger Leute dafür interessieren und sich hauptsächlich im Internet informieren. Und das machen sie unter anderem bei uns, machen sie aber auch bei MySpace, auch bei Last.fm. Und von daher haben wir jetzt nicht den Anspruch, irgendwie das alles komplett neu zu erfinden. Wir wollen gute Musik vorstellen. Wenn die Leute bei uns was Gutes finden, dann ist gut.
Und was an den Printmagazinen, du hast doch gerade gesagt, dass Printmagazine dich irgendwann gelangweilt haben. Also was an denen hat dich denn dann gelangweilt?
Also das Problem ist bei Musik ist, man muss es hören. Ohne Hören kann man nicht sich für Musik interessieren oder begeistern. Das geht einfach nicht. Und das ist auch ein Problem, was wir im Internet natürlich haben, vor allem in Deutschland. Sind die USA oder England ist das alles sehr viel legerer. Aber in Deutschland etwas mit Musik zu machen, also Musik hörbar zu machen, ist extremst teuer. Und wir haben uns bei Tonspielen halt diesen kleinen Umweg dann einfallen lassen, also notgedrungen, dass wir halt quasi auf Seiten verlinken, wo die Downloads dann zu haben sind, allerdings nicht auf unserem eigenen Server, weil das könnten wir niemals bezahlen. Das wäre überhaupt nicht möglich. Und wenn man guckt, diese ganzen großen Seiten, die jetzt sehr erfolgreich sind mit dem Musikthema, die sind alle irgendwo, kommen entweder aus England oder USA und haben da auch, sagen wir, ein sehr legeres Verhältnis zu Copyrights und so weiter. Also kannst die meisten sind eigentlich illegal gestartet, haben dann schnell so eine Größe erreicht, dass sich ein Medienkonzern dafür interessiert hat und dann geht alles so seinen Weg.
Kannst du nochmal kurz skizzieren, was das so teuer macht in Deutschland, sich mit, also online mit Musik zu beschäftigen, als mit einer Plattform, wie du diese betreibst?
Na, das ist natürlich hauptsächlich die GEMA. Also wenn jetzt ein Label, wenn es den Inbus ankommt und sagt, wir haben hier einen neuen Künstler irgendwie, den finden wir super und wir würden gerne, dass ihr im Tonspiel nicht vorstellt, auch mit einem MP3, wir stellen das auch zur Verfügung und so weiter, dann sagt die GEMA halt leider, dann müsstet ihr, wie viel ist das denn zurzeit? Ich glaube 17 Cent oder sowas pro einzelnen Download abdrücken. Also es ist absolut nicht machbar, weil wenn man eben täglich, wie wir täglich neue Sachen vorstellt, da kommen schnell Summen zusammen, das wäre lächerlich. Also es gibt keine Promo-Tarife bei der GEMA, also immer noch nicht, was ich komplett unvorstellbar finde, aber es ist halt so. Also die wollen das oder wollten ganz lange Jahre das Thema MP3 halt auch klein halten und deswegen machen wir das halt über diesen Umweg. Es funktioniert auch, aber ist natürlich für den Nutzer einfach ein Klick umständlicher, als es eigentlich sein müsste. Das wird uns oft mal vorgeworfen, aber es ist einfach anders in Deutschland nicht möglich, da müssten wir auswandern.
Okay, ich wollte jetzt nochmal auf den Aspekt kommen, den du vorhin angerissen hast, dass ihr eben sehr journalistisch arbeitet, dass du glaubst, dass man das, was sie in der Qualität tut, nämlich dann Musik letztlich zu empfehlen und zu filtern, vielleicht gar nicht so gut mit Social Networks und all diesen technologisch getriebenen Filtern vielleicht gar nicht richtig gut darstellen kann. Wir haben im Vorfeld vorhin, als wir uns kennengelernt haben hier unten, ein bisschen über Last.fm gesprochen und dann ist mir aufgefallen, dass ich immer noch kein Last.fm-Nutzer bin und dann hat irgendjemand von euch gefragt, warum das eigentlich so sei. Und ich glaube, Last.fm ist halt wenig überraschend. Und am Ende zeigt dann Last.fm vielleicht auch die Grenzen auf dessen, was man was man eben algorithmisch oder sonst wie mit Filtern bewerkstelligen kann. Und oder als Filter bewerkstelligen kann. Und da jetzt die Frage an Daniel. David, oh mein Gott, peinlich. An David. Die Rolle des Auskenners, des schreibenden Journalisten, wie stellt sich aktuell dar? Und diese Social Networks, MySpace, wo sich Dinge ja automatisch quasi propagieren durch Mundpropaganda oder eben durch technologiegetriebene Dinge wie Last.fm, die sind ja da. Und stellen sie eine Bedrohung dar für deine normale Tätigkeit? Also deine Tätigkeit als schreibender Auskenner. Ich finde diesen Auskennerbegriff gerade sehr schön. Ich meine, wollen die Leute das noch lesen, wenn sie doch sowieso wissen, ich gehe zu Last.fm und Last.fm weiß, die Musik finde ich gut und Last.fm schlägt mir lauter Sachen vor.
Naja, man muss da vielleicht ein bisschen unterscheiden. Also ich glaube, dass die Zeitung für Leute, die Forscher sind, also die so Trüffelschweine sind, der Begriff Forscher fiel ja vorhin auch, dass die Zeitungen für so Forscher schnell rückständig wirkt. Also weil Leute, die sozusagen auf Musikblogs zu Hause sind und sozusagen so ihre eigene tägliche Tour durch die Blogs halt irgendwie so unternehmen, die sind natürlich tendenziell immer gelangweilt von dem, was in der Zeitung steht, weil das kennen sie halt schon so. Dann gibt es aber natürlich genug andere Musikhörer, die sozusagen über die Zeitungen sich vorrangig, also die halt sich konservativ noch informieren. Für die sind wir nach wie vor wichtig. Und wir sind auch für die anderen noch wichtig, würde ich sagen, weil was ja online nur begrenzt leisten kann und was sozusagen auch einfach so Vorstellungen von Musik und Empfehlungen von Musik im Internet nur begrenzt leisten kann, ist so eine Kontextualisierung, würde ich das mal nennen. Also, dass man sozusagen das in Bezug setzt zu dem, was schon mal da war, und zu dem, was da jetzt dann vielleicht noch kommt, also in welchen Trend das irgendwie vielleicht auch reinpasst und ja, wie lange einen diese Entwicklung begleiten wird oder ob man denkt, dass das eher kurzlebig ist. So. Und da kommt dann natürlich sozusagen der Auskennertyp wieder ins Spiel. Also jemand, der halt sozusagen einen Musik-Background hat, der im Idealfall schon ein paar Jahre zurückreicht und der sozusagen sagen kann, hier das und das erinnert an das und das und das muss man jetzt so und so sehen und das bedeutet das so. Das Problem, finde ich, ist aber vor allem bei älteren Musikjournalisten, dass es halt die ziemlich, das ziemlich abgewichste Typen sind häufig, ja, die halt irgendwie dir dann erzählen, ja, so irgendwie so, ach so, war, das klang 1984 alles schon mal frischer und die sozusagen keine heutige Band gelten lassen, weil sie halt eben schon ihnen 100, also ist ja irgendwie auch cool, dass sie all diese Bezüge haben, aber sie schaffen es nicht, sich davon zu verabschieden und trotzdem halt irgendwie frisch und mit Begeisterung Sachen halt irgendwie, also so mit Emphase Tipps zu geben. Und da wiederum sind dann natürlich Musikfans, die im Internet bloggen oder so, den Musikjournalisten weit voraus, weil die langweilen sie nicht mit ihrer schlechten Laune, sondern sagen halt einfach hier, das finde ich gut, das höre ich im Moment die ganze Zeit, das geht mir nicht aus dem Kopf und ja, das solltet ihr auch hören. Und ich finde, da muss sich auch der Musikjournalismus in Printmedien, also in traditionellen Medien, ein Stück abschneiden.
Zu dem Abgewichsten kann ich noch was sagen. In England geriert sich eine neue Textsorte aus dem. Es gibt Hefte wie Mojo, die jedes Monat eine 76-seitige Syd Barrett-Story runterladen. Das ist interessant, finde ich. Ne? Andererseits gibt es ein Heer von Promotextern, die im Prekariat leben und die immer dauernd mit ihrer Frische mich belästigen. Ich bin ganz froh, wenn Musikjournalisten grantig sind. In Österreich ist das überhaupt ganz gut. Also ich möchte es gerne ein bisschen relativieren. Es gibt da nach wie vor beide Aspekte. Also das Pädagogische und das sozusagen Abgebrühte hat was Erfrischendes angesichts einer Promotextflut, wo man sich denkt, die Leute werden 50 Cent pro Zeile und müssen dann sagen, wie begeistert sie von der Musik und wie viel die mit ihrem Leben zu tun hat, und das ist alles gelogen.
Das ist ja auch so ein bisschen
behauptete Frische. Ja, genau. Genau. Aber die Frische ist so.
Das ist ja auch so ein bisschen schade, dass wir nicht noch einen anderen Vertreter der Printmedien hier haben, also wirklich ein reines Musikmagazin, weil im Prinzip das ist ja auch so diese Sache, dass halt alles immer in einem Konflikt steht mit was ist ein Thema, was muss jetzt unbedingt rein und so weiter, wenig Zeit, Prekariat und so weiter und irgendwie geht natürlich so richtiger Musikjournalismus in dem Sinne auch irgendwo verloren. Und jetzt war ja die Diskussion, ob es sich dann vielleicht mehr aufs Internet ausweitet, ob Blogs das übernehmen oder einfach so freie Schreiber. Also ich weiß nicht, ist halt so oder so. Also es gibt unheimlich viele Sachen, wir merken es ja, wir schicken halt Promos raus, vieles wird übernommen. Also es ist klar, wenig Zeit, Leute sind wenig bezahlt und vieles muss schnell gehen oder man, ja, ich weiß nicht. Also es ist einfach nicht so die Intensität da, die zum Beispiel ein Radiomoderator hat, der halt bezahlt wird, weißt du, und sich wirklich in so ein Thema auch reinknien kann.
Keine Zeit zum Reden hat, weil nach 30 Sekunden fängt die nächste Platte.
Ja gut, kommt drauf an, was er für eine Sendung hat. So, weißt du?
Also. Aber darf ich noch was kurz zu Last.fm sagen, weil eigentlich ist das Bedrohliche für uns. Ja, wo Last.fm ist ja von einem FM4-Mitarbeiter begründet und erfunden worden. Und der hat uns natürlich eine lange Nase gemacht, weil er gesagt hat, ich mache da jetzt einen Automaten, der das macht, was ihr macht. Und Last.fm kann man ganz lustig bestücken mit den 7 Indie-Bands, die man eh mag. Und dann bringt er noch 72 Indie-Bands, die gleich klingen. Und man kann aber dann irgendwas eingeben mit einer zu einer gewissen Zeitpunkt sagen, ich möchte jetzt irgendwas hören, was ganz ekelhaft ist, was weiß ich, Osric Tentacles war zum Beispiel mein Experiment. Oder auch Justin Timberlake, irgendwas, was Mainstream ist. Und der macht da dann eine Playlist, die kannst du nicht mehr hören. Also der Unterschied zu dem Handprogrammierten ist eindeutig der, dass da niemand sitzt, der denkt, sondern nur eine sozusagen eine Simulation eines Denkens, wie ein Algorithmus ja ist. Also ja, wir haben keine Angst vor Last
FM. Es wird ja, glaube ich, auch immer, also klar, man will entdecken, man guckt, man ist im Internet unterwegs und irgendwie ganz schnell bist du auf einer neuen Seite, kriegst neue Einflüsse, aber ich glaube auch so dieser Aspekt, dass man einfach sich zurücklehnt, so wie man eine Platte komplett durchhört, auch mal eine Radiosendung oder ja, es gibt, also man wird sehen, was es für Musiksendungen halt im Internet, also es wird sich verlagern. Man, also wir beobachten Hopnox, mal sehen, was nachher noch gesagt wird, sowas zum Beispiel. Also ich glaube, da kommen einfach noch ganz andere Formen, wo sich das dann irgendwie über bessere Streams aufs Internet verlagern wird und wo man halt ja, vielleicht auch ein bisschen auf eine andere Art unterhalten wird. Also nicht so, ich klicke mich durch und ich suche mir das zurecht und ich habe Last.fm und mal gucken, okay, das sind das, ähnliche
Probleme. Das Konvergenzthema, ne? Also irgendwie, was, wir nehmen das Beste aus beiden Welten irgendwie und versuchen da was Neues zu machen.
Klar. Ja, also egal in welcher Welt, ist es halt einfach immer eine Qualitätsfrage. Also
was ich jetzt aber von dir gerne als Labelbetreiber wissen würde, ist, ich habe mir ein bisschen die Website angeguckt von euch und ich finde, das ist schon mal unglaublich medienaffin. Also es ist eine sehr internetige Website. Es gibt ja auch Websites, die sind total scheiße. Und die Sinnbus-Website sieht erstmal total gut aus und hat vor allem dann die Querverweise natürlich zu MySpace, was ihr benutzt. Ihr macht Promotion in Form von downloadbaren Label-Samplern, Serien, glaube ich sogar. Aktuell ist irgendwie die zweite oder sowas am Start. Mich würde echt konkret mal interessieren, du hast ein konkretes Problem, du machst eine Platte und du musst jetzt gucken, dass du Hörer findest, ich meine Käufer im besten Fall. Was tust du?
Gute Frage. Wir benutzen natürlich klassische Printmedien und hoffen auf Beiträge, Artikel, Rezensionen und so weiter. Darüber hinaus ist natürlich das Internet sehr wichtig, also ich glaube, es fängt immer so damit an, dass die Band halt richtig dabei sein muss. Also klar, sie müssen Konzerte geben, sie müssen selber, weiß ich nicht, ihr MySpace-Profil irgendwie aktuell halten und so weiter. Und ich glaube, ein Zusammenspiel aus diesen ganzen Medien, das ergibt dann letztendlich ein bisschen Erfolg. Also sich auf nur einzustürzen, das bringt es nicht so viel. Und da wir ja sowieso finanziell sehr schwach sind, geht nicht viel mit Anzeigen über größere Magazine, sondern man muss halt zwangsweise auch ein bisschen ausweichen auf diese ganze Internetsphäre.
Okay. Kannst du gewichten, was bringt? Ich meine, zum einen, klar, es gibt die finanziellen Aspekte. Mhm. Eine Anzeige ist mit sicher mit hartem Geld verbunden. Im Web kann man eine Menge mit damit erreichen, dass man da einfach Zeit reinsteckt, die jetzt vielleicht nicht direkt hart abgerechnet werden muss, wenn man Glück hat. Ich meine, lass uns das runterbrechen. Kannst du inzwischen sagen, die berühmte Viertelseite oder was auch immer in einem Printmagazin deiner Wahl oder was halt gerade passt, versus einen entsprechenden Zeitaufwand in die Gestaltung der Website, in die Kommunikation vor allem ja mit den Fans auf MySpace oder in euren Foren oder so. Was bringt mehr?
Ja, also muss ich dazu sagen, dass wir noch nie irgendwo eine Viertelseite in einem größeren Musikmagazin geschaltet haben, weil von Anfang an irgendwie klar war, das ist totaler Schwachsinn. Also so in unserer Auffassung, keine Ahnung, denkt man vielleicht irgendwo anders, aber dieses ganze Geld, das geben wir lieber uns selbst und versuchen einfach gute Konzerte zu organisieren oder irgendwie Videos zu machen und die zu verbreiten, also einfach so in die Manpower und das dann, ja, natürlich, klar. Also MySpace, denke ich, ist wichtig. Last.fm nutzen wir für die Konzerte. Also da kriegt man immer ein ganz gutes Gefühl, wie viele Leute werden kommen, was kann man da noch irgendwie an Infos reingeben und so weiter. YouTube-Videos, klar. Also, wissen ja alle hier,
denke ich mal. Das volle Programm quasi. Wolltest du was sagen?
Also ja, kann ich ja, noch eine Sache dazu mir sagen? Als unabhängiger Medienmacher stößt dann natürlich auf, wenn quasi in dem Zusammenhang Internet immer nur MySpace, Last.fm, YouTube genannt werden, sind alles US-amerikanische Medienkonzerne, die weltweit aktiv sind. Und ja, also gerade, ich denke, hier sind ja auch viele Labelmacher und so. Also ich bin halt wirklich der Meinung, man sollte immer auch im Internet irgendwie auch die Nische nicht vergessen und mit der Nische versuchen, sich auch zusammenzuschließen und da was auf die Beine zu stellen, weil MySpace, klar, da gibt's irgendwie, die Nutzerzahlen erschlagen einen. Man denkt ja, klar, theoretisch kann ich mit der ganzen Welt, die ganze Welt kann meine Musik hören, aber in Wahrheit ist es halt auch nicht so, sondern die Leute, die für ein bestimmtes Segment von Musik sich interessieren, die findet man bei MySpace, die findet man aber auch bei anderen Internetmagazinen, Blogs und so weiter. Das ist ja eine relativ überschaubare Klientel. Ist ja jetzt nicht so, dass man irgendjemand, der Justin Timberlake auf MySpace hört, damit mit irgendwelchem Indie-Rock-Kram erreicht. Und also mir ist halt einfach nur wichtig, weil was mir halt aufstößt, wenn ich mich auch im Internet oder in Printmagazinen umgucke, wenn nur noch MySpace-Links zu irgendwelchen Bandseiten publiziert werden, frage ich mich halt auch, wohin soll das eigentlich gehen? Also was will man eigentlich Herrn Murdoch noch alles in den Arsch schieben? Ich meine, der kriegt seinen kompletten Content von MySpace komplett kostenlos produziert. Er kriegt die komplette Medienpower, er kriegt die Leute machen Werbung für seine Seite, alles ohne, dass er einzeln dafür in die Hand nimmt. Ich meine, okay, die haben super Tools, keine Frage. Ich finde auch nicht, dass man MySpace als Band ignorieren kann, auch keine Frage. Aber ich bin halt immer so ein Verfechter der Vielfalt. Und gerade im Internet gibt es eine unglaubliche Vielfalt. Und da muss man auch an die kleineren Seiten denken, die eben speziell für mein Klientel da sind und da auch irgendwie was gewuppt kriegen. Selbst wenn die keine Milliarden Nutzer auf der Seite haben.
Da gebe ich dir voll recht. Also, aber so wie du schon sagst, also man kommt an MySpace zum Beispiel nicht vorbei. Also klar, Tonspion ist auch eine wichtige Plattform für uns oder Spreeblick.
Logisch. Die Frage ist aber nur, wie lange noch? Ich meine, MySpace ist genauso ein Medienkonzern wie MTV es einer war vor ein paar Jahren. Was aus MTV geworden ist, wissen wir alle. Und meine Hoffnung ist klein, dass aus MySpace irgendwas anderes wird. Also die fangen jetzt an mit irgendwelchen Seifenopern auf der deutschen MySpace-Seite und die Klingeltöne werden auch bald folgen oder irgendwie ist das nächste Ding, was halt mit Musik gar nichts zu tun hat, weil sich der Mainstream einfach nicht für Musik interessiert. Und das wird sich auch durchs Internet nicht groß ändern. Also da wird dann auch MySpace nichts dran ändern. Und die alle, Last.fm auch, da wurde ein dreistelliger Millionenbetrag für auf den Tisch gelegt. Das wird ganz krass kommerziell abgehen da in allernächster Zukunft. Die haben einen unglaublichen Druck, ganz, ganz viel Geld zu verdienen. Und das werden die ganz bestimmt nicht mit Indie-Musik oder irgendwie spezieller Musik machen, sondern da werden die plötzlich ganz andere Sachen in Vordergrund drücken. Und die Frage ist halt, wie weit man das wirklich immer pusht und andere Chancen, die es eigentlich im Internet gibt, vielleicht auch verstreichen lässt. Also ich glaube da auch wirklich an eine Nische. Oder MySpace ist für mich auch so ein kleines, die haben so ein kleines Mini-Internet im großen Internet gebaut, aber eigentlich gibt es diese ganzen Möglichkeiten, die MySpace bietet, ja auch so, auch ohne MySpace. Man muss es nur machen.
Aber das ist auch nicht meine Vorstellung vom Internet zum Beispiel. Also wenn du jetzt sagst, es gibt dann Klingeltöne, die jeden Track vorangehen oder eine Werbung auf YouTube von BMW 20 Sekunden vor jedem Spot, dann ist das Ganze einen Click away von einer anderen Seite, die das nicht macht. Das heißt, dann erledigt sich das von selbst. Das ist der einzige Vorteil vom Internet, dass die kommerziellen Kanäle etwas abgeschwächt werden. Aber wir können jetzt keine Bürgerinitiative gründen und sagen, tötet Rupert Murdoch. Ich glaube, das wird sich einfach von selbst erledigen. Und die Musik...
Das ist auch schon ziemlich alt. Das auf jeden Fall.
Genau, er wird sich Ruhe bald in Frieden. Aber es wird auch die Musik, mit der wir uns hier beschäftigen, hatte ja auch früher nicht einen kommerzielleren Appeal oder einen Massenappeal oder es gab nicht mehr Geld zu verdienen, als die Universal noch im Saft stand, 92, war das kurz anders, aber 3 Jahre vorher nicht, 3 Jahre nachher nicht. Also die Zukunftstendenz von Monopolisierung von MySpace ist eher, würde ich eher rosiger sehen, als die Monopolisierung der Musikindustrie, wie sie in den letzten 30 Jahren war.
Also David, haben wir quasi, du jetzt als Medienjournalist und Auskenner im Bereich der Medien oder Medienbeobachter, steuern wir gerade auf das große Qualitätsproblem zu. Das heißt, ist das jetzt so ein Kater vielleicht, den man jetzt alle hat, weil man hat sie auf die Tools gesetzt, die waren ja alle so schön kostenlos, so MySpace und YouTube und plötzlich taucht dann vielleicht das wirklich liebevoll kreierte Produkt in einem Kontext auf, den man gar nicht so will. Und das, was jetzt auch Boris angesprochen hat, ich meine, tendenziell ist das vielleicht, wird sich das von selbst erledigen, aber was kommt dann danach?
Ich glaube, wenn wir das wüssten, wenn wir nicht...
Ja, ja, also... Aber wir können drüber reden. Und dann Flugticket nach Kalifornien buchen.
Ja, was kommt danach?
Aber erstmal, gibt es ein Qualitätsproblem?
Im Internet?
Ja.
Ja, also aus meiner Perspektive muss ich natürlich immer sagen, ja, riesiges. Also natürlich wäre ich ja blöd, wenn ich sagen würde, ey, geht alle ins Internet, ja, vergesst die Taz, vergesst die Süddeutsche, vergesst sie alle, vergesst Specs, so, ja, das ist ja, ja.
Aber ihr seid doch auch alle im Internet.
Also. Natürlich sind wir auch im Internet, aber unser Kernprodukt ist, wie man auch daran sieht, wie schwer es ist, sozusagen Printjournalisten immer noch dazu zu bringen, halt irgendwie Content für die Online-Ausgabe zu liefern. Wir sind schon da noch sehr auf unserem Inselchen, so. Und unser Inselchen, wird immer kleiner, also und aber wir klammern uns immer noch an dieses Inselchen und ich weiß nicht, wie lange das gut geht. Also natürlich gibt einem das dann wieder so ein Stück weit Auftrieb, wenn man sieht, okay, Internet ist jetzt irgendwie doch nicht nur geil, sondern hat halt auch irgendwie Mängel. Und andererseits ist es aber auch nicht gesagt, dass es sich sozusagen dann wieder, also ich glaube nicht, dass es sich, also oder es wäre vermessen zu sagen, es entwickelt sich zurück in Richtung Qualitätsjournalismus und ganze Seiten in der Zeit, so. Also wenn es da mal eine ganze Seite über Paul Weller in der Zeit gibt, freue ich mich sehr, aber das ist jetzt nicht, man sieht ja auch, dass sich die Printmedien an online orientieren. Habe ich ja gerade im Vorgespräch schon kurz gesagt, dass ich sehr überraschend finde, dass die Süddeutsche jetzt eine tägliche 30 Zeilen oder also nicht ganz täglich, aber häufig so eine 30 Zeilen kurz CD-Rezension bringt, was irgendwie auch mehr so ein Anspieltipp ist, den man halt irgendwie sonst im Internet findet und der halt gekoppelt wird mit so einer Auskennerschaft der SZ-Feuilleton-Autoren. Also das vielleicht, also man merkt schon so auch, dass es sich gegenseitig befruchtet und wenn es uns dazu bringt, also diese Befruchtung uns dazu bringt, als Printjournalisten zukunftsfähiger zu werden, dann machen wir da gerne mit, ja.
Was im Grunde von der Perspektive her ja eigentlich in die Richtung von Tonspion dann geht, wo man sagt, okay, wir haben Menschen, die sich begeistern, die Autoren sind und verbinden das eben mit den Möglichkeiten des Netzes, eben der Multimedialität, weil es ist verdammt schwierig, über Musik zu schreiben, aber es ist auch verdammt schwierig, über Musik zu lesen, finde ich. Also von daher ist das Tolle an Netz tatsächlich aus meiner Sicht, dass das Klangbeispiel halt nur ein Klick weit weg ist. Gibt es aus eurer Sicht ein deutsches Medium, meinetwegen aus den Tradition des Printmediums heraus, die im Internet alles richtig machen? Weil eigentlich liegt die Frage ja auf der Hand. Ich meine, du hast die klassischen Redaktionen, du hast die Feuilletons, da sind Leute, die beschäftigen sich seit x Jahren mit Musik, alles Auskenner, alles ganz toll. Und sie haben auf der anderen Seite die Möglichkeiten des Internets eigentlich. Aber warum gibt es nicht die richtig, richtig gute, das richtig gute Online-Magazin?
Also gibt es das vielleicht aus eurer Sicht? Da bin ich ja, also genau das ist das Problem, dass, wie du es gerade auch gesagt hast, das Hauptprodukt ist noch das Printmagazin, jetzt von den klassischen Musikmagazinen zum Beispiel, also ich rede jetzt nur vom Musikbereich. Und die haben dann mal im Netz ein bisschen was probiert, die meisten eher später als früher und haben dann festgestellt, scheiße, die Leute rennen uns nicht die Bude ein, beziehungsweise wenn sie auf unsere Internetseite kommen, dann lesen sie vielleicht das Heft nicht mehr. Das heißt, dann haben wir da auch wieder weniger und da haben ganz viele jetzt experimentiert und also ich würde, glaube ich, inzwischen steif und fest behaupten, dass man mit einem rein journalistischen Angebot im Netz überhaupt nichts mehr reißen kann. Also das wird immer unmöglicher, weil einfach die Preise für Werbung, also die meisten sind natürlich werbefinanziert, bezahlen will natürlich keiner für sowas, die sind einfach nicht so, dass man damit eine komplette Redaktion davon bezahlen könnte. Deswegen werden wir auch in nächster Zeit natürlich auch uns öffnen und gucken und auch Community-Geschichten anleiern, was für uns natürlich jetzt nicht ganz so einfach ist, weil sowas bezahlt man nicht aus der Portokasse. Also Web 2.0 klingt immer super, aber irgendwie einfach einen Blog aufsetzen reicht halt auch nicht, weil damit hätten wir nichts gewonnen, sondern im Grunde muss man eigene Entwicklungen anstatt bringen. Und diese ganzen erfolgreichen Portale, sind alles Softwareentwicklungen. Das heißt, man braucht eigentlich irgendwie ein paar Programmierer am Start, die wirklich super kreativ sind und neue Dinge erfinden. Und da sind wir dran. Das dauert bei uns halt ein bisschen länger, aber es wird auf jeden Fall dieses Jahr noch einiges im Tonspielen passieren, weil wir eben auch jetzt wissen, alleine kriegen wir das nicht gewuppt. Wir kriegen auch die Masse von Veröffentlichungen nicht gewuppt. Also wir werden natürlich wahnsinnig viel bemustert und vielen müssen wir dann immer absagen. Das ist natürlich auch wieder ein Problem, weil dann ist man natürlich auch, also es spricht sich halt auch rum, scheiße, bei Tonspielen geht da nichts, die haben meine Platte ignoriert und so. Hilft uns dann auf Dauer auch nicht weiter. Deswegen.
Aber wobei es natürlich auch eine sehr journalistische Geschichte ist, sich ein Stück weit abzuschotten. Also das ist so, man muss halt wissen, wo welchen Grad ist. Also man muss es halt irgendwie sensibel tun. Ja.
Aber bei der Masse an Konkurrenz im Internet ist es quasi von den finanziellen Möglichkeiten nicht drin. Also das mag bei Printmagazinen anders aussehen, ihr habt überschaubare Konkurrenz. Im Internet hast du einfach eine Konkurrenz, ist unglaublich. Und die Leute, gerade die Leute, die einen jetzt nicht sowieso schon kennen, weil sie sich für Musik interessieren, also das sind auch die, die täglich kommen, das können wir wirklich auch nachvollziehen, die viel, viel mehr Seiten aufrufen, zum Beispiel bei uns. Leute, die über Google kommen, die kriegen teilweise schon gar nicht mehr mit, dass sie bei uns sind. Also die geben irgendwas bei Google ein, irgendeinen Bandnamen, dann sind wir da zufällig mal unter den ersten 5 auf der Trefferliste und die gucken sich dann diese eine Seite an und klicken dann wieder weg. Und die haben noch nicht mal gemerkt, dass sie bei Tonspion waren. Und das ist halt schon ein ganz, ganz großer Unterschied jetzt zu den klassischen Printmedien oder so. Deswegen muss man da ganz anders auf Masse auch tatsächlich gehen, selbst wenn man so ein Thema wie Musik hat und dann auch noch sehr spezielle Musik, muss man eben Wege finden, wie man trotzdem das für viele Leute attraktiv gestaltet. Und da gehören auf jeden Fall natürlich solche Social Networks Funktionalitäten dazu. Und was eigentlich auch dazu gehört, was aber in Deutschland, wie gesagt, sehr schwierig ist, ist die Musik selber. Videos, Streams, eine Radiosendung, Interviews. Also wir haben da wahnsinnig viele Ideen. Allein die Umsetzung ist nicht ganz so einfach, und die werden wir wahrscheinlich auch nicht komplett alleine gewuppt kriegen, aber wir suchen da gerade nach Wegen und ich denke, da wird sich auch was auftun in Zukunft.
Na, auf jeden Fall, also wenn ich dir dann auch so zuhöre und ihr jetzt auch schon so die Entscheidungsprobleme habt, also was halt irgendwie als MP3 downloadbar ist oder nicht, und du weißt halt auch schon vorher, welche Band ist vielleicht angesagt, wo kommen die Leute und hätten gern dieses freie MP3 auf einem halbwegs legalen Wege so, dann ist natürlich auch eine Vorentscheidung, weil du willst natürlich so viel wie möglich Traffic, dass du halt irgendwie die Seite pusht und ist ja wieder werbefinanziert und so weiter. Und das dann halt für uns aus Labelsicht ist es natürlich auch schwierig. Also dann musst du halt genauso konkurrieren wie bei allen anderen Medien auch und dann ist es irgendwie genau das Ding, wir müssen die Augen offen halten, wir versuchen unseren Content so viel wie möglich zu platzieren und letztendlich ist die Plattform dann auch egal, weil letztendlich für uns steht ja die Musik, das Inhaltliche, das Konzert, das Album und so weiter. Und man ist dann immer in einem komischen Rahmen. Also keine Ahnung, die meisten Musikmagazine gefallen mir auch nicht, aber wir müssen da halt stattfinden, also sonst geht's einfach nicht. Und ja, so ist es dann halt auch mit MySpace und Konsorten, ganz klar.
Ja klar, also ich sage ja auch, also ich bin sicher, dass ein Label, ich meine, es kostet echt irgendwie, mein Gott, mal eine Platte schicken oder irgendwie so, also ein bisschen mehr als ein Newsletter wäre schon ganz geil, aber ich finde auch, ein Label sollte wirklich so, oder eine Band auch selber so breit wie möglich das einfach streuen und gucken, was passiert. Also ich meine, das ist ja kein großer Aufwand. Das bringt auch nichts, uns 10-mal anzurufen. Deswegen wird es nicht dann eher besprochen oder besser besprochen oder sonst was. Also wir sind da, glaube ich, relativ pflegeleicht. Aber natürlich haben die Leute, also wer jetzt einen speziellen Musikgeschmack hat, nur auf eine gewisse Form von Indie-Rock steht oder so. Und wir bieten dann aber ständig auch noch elektronische Musik und auch noch Klassik und was weiß ich, was wir alles haben. Wir müssen den natürlich dann auch gezielt bedienen können. Und das schaffen wir als kleine Redaktion natürlich auf Dauer nicht so, dass er dann sagt, ja, bei Tonspielen werde ich auf Dauer glücklich, sondern er guckt sich dann natürlich bei MySpace und sonst wo noch um. Und da kommt eben dann schon so eine Community ins Spiel, die dann eben, wo dann Checker in einem gewissen Gebiet, die sich da einfach total auskennen, halt auch irgendwo dafür sorgen, dass sich da so ein kleines Grüppchen bildet, die sich gegenseitig dann auch die Tipps zuschanzen können. Und das ist, wie gesagt, eine reine Software-Geschichte.
Ich finde die Frage nach Traffic und also oder nach journalistischer Qualität trotz Traffic, den man halt braucht, irgendwie eine ganz interessante. Weil ich meine, die Gefahr besteht ja im Internet, dass man halt irgendwie populäre Themen setzt, von denen man dann unter Umständen nicht so wirklich überzeugt ist redaktionell, ja, und sich dann letztendlich dadurch entwertet, dass man es dann also als ernst zu nehmen, also von der Glaubwürdigkeit halt entwertet, dadurch, dass man es trotzdem macht, weil man damit halt die Leute auf die Seite kriegt und sein Geld verdient. Also wie steht ihr dazu?
Also bei uns ist so geregelt, dass jeder Schreiber schreibt, worüber er will, und wird er auch nicht drangsaliert und er kriegt auch keine Zahlen irgendwie vorgelegt, was uns jetzt viele Klicks bringt oder so, sondern da hat jeder absolut freie Bahn, weil anders wäre das auch, also wir müssen auf die Glaubwürdigkeit achten, weil das ist ja das Einzige, womit wir anstinken können gegen irgendwelche fiesen Medien und in dem Bereich sowieso. Und ja, also wenn du zum Beispiel, also die einzigste Musik, das einzigste Online-Musikmagazin, was mir einfällt, was zukunftszahlentechnisch wirklich was gewuppt kriegt, ist laut.de. Da muss man aber auch sagen, die haben eben keine Angst vor Tokyo Hotel und DSDS. Also das findet man da relativ weit vorne. Dazu sind das vom Ursprung eben auch Leute, die von einer Webseite, also von einer, wie nennt man das, Agentur, die eben Webseiten erstellt, kommen von der technischen Seite also und haargenau wissen, wie sie bei Google oben auf den Trefferlisten landen. Also die haben das sehr clever angestellt und das ist aber das einzigste Magazin, was mir einfällt, was wirklich quasi so ein Musikmagazin im Netz konsequent umsetzen konnte. Und aber wie gesagt, da klar, inhaltlich wäre da schon so eine Grenze erreicht, wo ich halt sage, nee, sorry, also dann schreibe ich lieber irgendwie über ein anderes Thema, als dass ich jetzt über Tokyo Hotel anfange zu schreiben oder schreiben zu lassen.
Tokyo Hotel ist einfach nur Masse da, also es sind halt diese Nachrichten, also Bill ist krank oder weiß ich nicht, also interessiert halt wahrscheinlich die Masse, aber das ist ja hier nicht so das Thema, also ja. Und klar, also da haben sie halt natürlich viel Traffic, aber es ist ja dann genau das, welche Nachricht platzieren wir, was halt irgendwie so diesen reißerischen Kurzcharakter, ist halt irgendwie, als wenn ich auf web.de gehe oder so und dann...
Aber ich sage, das ist die einzigste Form, wie man quasi im Online-Bereich ein funktionierendes journalistisches Angebot machen kann, was quasi genug Geld anspielt, dass es, dass man eben auch entsprechend was gucken kann.
Aber was ich interessant finde in dem Zusammenhang ist, dass ihr nur oder also schwerpunktmäßig über Empfehlungen funktioniert, hast du ja vorhin auch schon gesagt. So gehört nicht sozusagen ein fundierter Verriss auch ein Stück weit mit zur journalistischen Glaubwürdigkeit? Also muss man nicht sozusagen auch den Leser oder User in dem Fall jetzt, also das wäre ja so eine Print-Haltung, auch mal warnen vor gewissen Dingen, so von wegen, ey, kauf den Scheiß nicht, ja, reden zwar alle drüber, aber kannst du echt voll vergessen, ja, das, also ja, also sag mal.
Ja, bei uns ist es ja relativ einfach, weil es gibt ja immer den Download und der warnt dann eventuell auch schon von selber. Also wenn man sich sowas anhört und nichts damit anfangen kann, so. Also wir sagen eigentlich, wir verstehen uns eher so als Empfehlungstool, so. Also wir sagen, das ist irgendwie relevant oder es muss zumindest eine gewisse Relevanz haben. Es macht für uns überhaupt keinen Sinn, eine komplett neue Band von einem komplett neuen Label total zu verreißen und zu sagen, kauft euch den Scheiß nicht, weil dann lassen wir es halt raus. Ich meine, also, aber wenn jetzt zum Beispiel eine Band, die wir früher mal gut besprochen haben oder von der wir viel halten, eine enttäuschende Platte rausbringt, dann sagen wir auch, sorry, aber super Enttäuschung. Wenn wir halt denken, das ist trotzdem relevant, das erwähnt zu haben. Aber also grundsätzlich sehen wir uns eher als Empfehlungsmaschine, weil es gibt so viel schlechte Musik. Ich finde, man sollte sich nicht so viel mit schlechter Musik beschäftigen.
Aber spricht dann nicht ein Abkacken bei den Downloads letztendlich gegen euch? Also gegen sozusagen die Qualität oder sagen wir mal sozusagen, also könnte man dann nicht sozusagen auf eine Empfehlung einer Band, die jetzt bei den Downloads ist, dann nicht so wuppt, mit einem entsprechenden musikalischen Background vorher tendenziell eher verzichten oder sagen, wir verreißen es?
Also ich stelle keine Statistiken auf, wenn wir uns mit Musik beschäftigen. Das ist wirklich, wir kriegen Platten, hören die, sagen unsere Meinung dazu. Dann gibt es den Download-Link, wo sich jeder seine eigene Meinung drüber bilden kann. Und that's it. Also mehr ist da nichts. Ich habe keine Statistiken, was uns jetzt irgendwie wahnsinnig viel Zuspruch bringen würde oder wo die Leute uns alle applaudieren würden. Manchmal liegen wir natürlich auch daneben, klar, aber das that's life, mein Gott.
Aber es ist doch die meiste Musik, mit der sich Tonspion oder wir beschäftigen, eigentlich nicht besonders massentauglich. Also das insinuiert ja alles, dass die Qualität sich durchsetzen würde. Und ich habe aber nicht den Eindruck anhand der Produktpalette musikalisch wie außermusikalisch, dass sich Qualität besonders durchsetzt. Also ich will jetzt da nicht der Rufer in der Wüste sein, aber wenn du jetzt sagst, wir brauchen mehr Klicks, mehr Traffic, irgendwann bist du am Plafond, einfach weil die restliche Welt sich nicht mit dem beschäftigen will. Also nicht.
Ja, wir brauchen mehr Klicks, mehr Traffic mit dem, was wir mit unserem Thema. Ja, und das Thema Musik.
Die Bands, die du behandelst, spielen auch vor 400 Leuten.
Doch, das hat ja damit zu tun, was kann ich auf dieser Seite alles tun? Klicke ich 10-mal auf dieser Seite rum oder nur 2-mal? Das sind Geschichten, da geht es in einen anderen Bereich. Es geht nicht darum, dass wir unseren Fokus, jetzt aus dem Auge verlieren wollen, weil es muss solche Nischenmagazine geben und dazu zähle ich uns jetzt halt auch mal, auch wenn wir dann öfter mal größere Themen reinnehmen, aber ich glaube, es gibt niemand mehr heutzutage, der nur Indie unterwegs ist. Es gibt halt auch gewisse Themen, an denen kommt man auch nicht vorbei, oder auf die hat man einfach Bock, weil man sie geil findet. Das kann dann auch mal Justin Timberlake sein, da haben wir auch keine Angst davor. Aber das Thema Musik, klar, Musikfans sind in der absoluten Minderheit. Die Masse sind die, die SDS gucken und mal ein bisschen Radio konsumieren und das war's. Mehr gibt's da nicht. Die suchen aber auch nicht im Internet nach Musik.
Das ist ein wichtiger Aspekt, dass man unterscheiden muss zwischen, ich glaube, das hatte Boris vorhin gesagt, das gibt zum einen die Forscher, also die Leute, die sich sehr, oder die sich sehr intensiv damit auseinandersetzen, was sie hören wollen und dass die aktiv rausgehen, und dafür ist das Internet ein super Medium, weil ich nicht mehr darauf warten muss, dass ein super Redakteur eine super Sendung gestrickt und mir ganz viel erzählt über die Musik, sondern ich kann, wenn ich Forscher bin, rausgehen und mich durch MP3-Blogs klicken und die Wikipedia querlesen und dann plötzlich in völlig neue Universen eintauchen musikalisch. Nur das ist sehr nerdy. Ich meine, das machen nicht viele. Ich meine, es mag sein, dass ungefähr 98% der hier Anwesenden das genau so machen. Aber das ist ja nicht am Ende des Tages nicht der Massenmarkt. Ich meine, gut, Massenmarkt will man ja vielleicht auch gar nicht erreichen, aber am Ende sind das aber auch nicht die Leute, die am Ende die Produkte kaufen sollen. Oder? Also das heißt, irgendwie muss man dann ja doch schauen, dass man, jetzt wieder als Labelmacher gefragt, sein Produkt so platziert, dass es eben doch in der sehr viel breiteren, von der breiteren Masse wahrgenommen wird. Und da ist dann die Frage, eher eben das Nischending oder dann doch wieder ins Radio? Oder
das Radio ist auch manchmal ein Nischending. Also meins, ja. Das Radio ist nicht gleich Radio und Fernsehen ist nicht gleich Fernsehen und die Taz ist auch nicht der Spiegel. Also die Nische lässt sich nicht wegdiskutieren.
Wir okay, aber in der Nische was ich meine ist, Radio
die Nische
ist Radio
relativ plattformunabhängig, also die ist halt im Internet, in den Printmagazinen, und Radio sind ja die Nachtmagazine, vielleicht Ausnahme FM4, aber ansonsten reden wir, wenn, von allem, was nach 20, 22 Uhr irgendwie beim Öffentlich-Rechtlichen vielleicht noch passiert.
Worauf ich hinaus will, ist, wie erreichst du, dass du in meinetwegen in eine Sendung kommst? Nein. Nicht wie erreichst du, sondern grundsätzlich gibt es diesen Unterschied zwischen dem Konsumenten, der aktiv sucht, der selbst ein großes Wissen inzwischen hat, schon fast selbst ein Auskenner ist irgendwie, und den Leuten, die du erreichen kannst damit, dass sie eine bestimmte Musiksendung hören, sich darauf gewissermaßen auf die Markenqualität und das Wissen eines Journalisten oder eines bestimmten Senders oder einer bestimmten Sendung verlassen. Und das sind auch ganz grundsätzliche Unterschiede in der Herangehensweise, wie man sich über Musik informiert. Und ich denke, dass das für dich als Labelmacher beides doch wahrscheinlich wichtig ist.
Ja, sicherlich. Also vielleicht sind wir noch mal ein bisschen anders, weil wir sind nicht die Obermarketing-Experten. Also ich denke so, warum es halbwegs funktioniert, ist einfach Kontinuität. Also einfach daran glauben, was man selber total gut findet, und dann steht man auch dahinter und dann macht man es immer weiter. Also keine Ahnung, da muss man vielleicht Universal fragen, wie die denken, wie man es richtig platziert, dass das irgendwie total läuft. Also ich denke, die wichtigen Plattformen haben wir genannt. Also man braucht eine breite Streuung, natürlich. Es ist immer wieder schön, wenn man journalistisch gut geschriebene Artikel bekommt und wenn sich Leute auch über die Band, wenn man sieht, die haben das Album wirklich komplett gehört und nicht nur irgendwie so 3-4 Songs, okay, das kickt nicht, alles klar, mache ich irgendwie 90% von den Promotext, der von uns gekommen ist. Also sieht man ja dann, wenn man es zurückbekommt. Und ja, weiß nicht, also freue mich natürlich total über diese Nischensendung. Also Radio bedienen wir unbedingt, weil da gibt es einfach noch so richtig klassische alte Entdeckertypen. Und das ist toll, also hört mir das nach wie vor noch gerne an.
Aber das klingt jetzt aber schon so, als würdet ihr euch keine Illusionen über die Möglichkeit der breiten Wirkung der Symbus-Musik machen.
Es ist einfach, also hier in dem Raum ist es vielleicht, wäre es vielleicht angebracht, aber es ist einfach keine super breit angelegte Musik. Also es ist Nischenmusik natürlich. Also so wie hier alle Sachen, die hier sind. Wir sind ja bei der Pop-Up, nicht bei der Popcom.
Außerdem, das Nerd-Modell ist ja cool, ne? Also der reichste Mann der Welt ist ein Nerd. Und sehr viele Leute, die jetzt da MySpace und alles, was ihr sagt, benutzen, sind Nerds. Also dass das Leute waren, die zu Hause sitzen, Pickel haben und CB funken, das ist sehr lange her. Der Nerd ist mittlerweile als gesellschaftliches Modell anerkannt. Insofern glaube ich nicht, dass man, wenn man nur für Nerds was macht, dass man dann an was vorbei, strategisch an was wirklich vorbeigeht. Und das, was du gesagt hast, dass die aktive Forschung nach Musik, ich glaube, das ist sehr starke Altersfrage. Ich glaube, dass Leute biografisch irgendwann in ihrem Leben einen Punkt haben, wo sie nur mehr die Musik haben wollen, die sie gehört haben, wo es ihnen noch besser ging. Und wo sie noch glücklich waren und jung und was weiß ich. Und diese Zäsur lässt sich in jeder Biografie feststellen. Auch bei Leuten, die jetzt Nerds sind und ihr ganzes Leben lang. Natürlich, auch bei mir, auch bei dir. Und da braucht es Kontextualisierer, die das ab einem gewissen Alter den Leuten erzählen, dass es immer noch was gibt, was so war wie das, wo sie noch glücklich waren. Also die Verzeihung. Diese Sachen mit den Nerds und mit den Auskennern und so, das ist nicht mehr so nischenhaft, wie es noch früher war, glaube ich, sondern das bestimmt eigentlich die Musikforscher-Szene mittlerweile ein wenig. Und da hat natürlich auch, dann haben auch kleine Labels was davon, wenn dann irgendein alter Grantiger kommt und sagt, ja, das klingt so wie Syd Barrett, weil da sind die Syd Barrett-Fans froh. Und ich glaube, abgesehen von Klingeltönen und iTunes-Downloads, der CD-Markt richtet sich stark auf die über 30-Jährigen, weil die wirklich CDs kaufen. Die kaufen Artwork und die bezahlen auch diesen wahnsinnigen Vollpreis und so. Also wenn man übers Geld redet, dann ist der ganz junge Markt gar nicht so interessant wie der Markt der über 30-Jährigen, glaube ich.
Und der junge Markt ist in deiner Welt, sind die aktiven MySpace-Nutzer?
Das sind Leute, die einen Download von Tonspion, das ist dann ihr Besitz, ne? Der hat nichts gekostet, hurra.
Ja, da muss ich aber sagen, dass wir die ganz Jungen gar nicht erreichen. Also
die wollen immer lesen.
Altersschnitt bei uns ist tatsächlich... Ja, die.
Gott
ja.
sei Dank.
Also wir decken ja diese MTV Viva Hype-Themen überhaupt nicht ab. Deswegen interessieren die sich nicht dafür. Die ganz Jungen, die aufgewachsen sind mit Napster, mit Tauschbörsen, die nutzen doch keine journalistischen Musikangebote, sondern da wird die Festplatte vom Kumpel kopiert, fertig, damit hat sich's.
Aber die Festplatte vom Kumpel, wenn man die laufen lässt, dann rennt sie von selber durch länger, als man lebt. Das heißt, man muss auch wieder wen haben, der sagt, die 17. Nummer ist doch vielleicht besser als die 14.
Das hört dann ja auch keiner. Also
keine Ahnung.
So.
Und jetzt?
Ja. Hey, wir haben eine Stunde geredet. Das ist der Hammer. Wir hatten ursprünglich gedacht, dass wir nochmal das Publikum so ein bisschen einbinden wollen, so für die letzte Viertelstunde. Und da ihr ja hier alle auf der Pop-Up seid und damit euch ja auch intensiv mit diesen Dingen beschäftigt, über die wir uns jetzt hier so ein bisschen unterhalten haben, gehe ich doch mal irgendwie so ein bisschen davon aus, dass es vielleicht noch Fragen gibt, die ein oder andere Kommentar oder Bemerkung. Mein Gott, jetzt gehen die alle schon. Kaum wird's interaktiv, verlassen die Leute den Raum.
Beleidigungen gehen auch.
Ja. Kritik schonungslos.
Hilft auch.
Warum Internet?
Also,
Es geht doch eigentlich darum, Filter quasi zu diskutieren. Und verschiedene Arten von Filter. Und Internet ist irgendein Filter. Von ganz, ganz vielen Filtern. Und eigentlich ist es so, dass natürlich den Schallplattenladen gibt's noch, wie die CDs sortiert werden und welche CD wo steht und so. Und an besonderen Plätzen. Aber es gibt ja auch so den von Ich zu Ich-Filter. Also von Ich zu Du-Filter. Ich sage dir in einem persönlichen Gespräch, die Band ist geil, geh hin, kauf dir die Platte, kauf dir das T-Shirt, ich nehme dich mit auf ein Konzert und so. Und eigentlich ist zumindest aus meiner persönlichen Sache das Wichtigste, glaube ich.
Ja, aber das ist ja ergänzend, oder das kann man natürlich ist super wichtig, aber sagen wir, irgendwo muss es ja anfangen und es wird im seltensten Fall eine Band zu dir kommen und sagen, hier ist meine Platte, hör dir die an und empfehle sie einem anderen Kumpel. Deswegen, das vieles ist ja entweder medial gesteuert oder auf irgendwelchen Blogs, also es muss ja irgendwo anfangen quasi das Ganze und da ist das Internet, glaube ich, halt quasi ganz wichtig. Da, oder die Information kriegt man ja auch hauptsächlich im Internet. Also inzwischen sind auch wahnsinnig viele Freunde von mir, die früher gar nicht so musiknerdig waren, die wissen ein halbes Jahr vorher grundsätzlich, was für eine Platte in einem halben Jahr rauskommen wird und haben die schon und alles und ich stehe dann daneben als Musikmedienmacher und sag, ja sorry, das Label hat uns die Platte noch nicht geschickt.
Ich glaube, dass du recht hast. Ich glaube tatsächlich, dass die Mundpropaganda immer noch die stärkste Form der Werbung ist, weil das da sowas kreiert wie eine Szene, die sozusagen ohne unsere Hilfe oder ohne die Wünsche von O2 und T-Mobile tatsächlich entsteht.
An der Stelle muss ich aber eine Lanze für die unabhängigen Blogs brechen. Also okay, weil in meiner Wahrnehmung von Musikblogs, wir haben relativ jetzt wenig über Musikblogs gesprochen oder überhaupt von Bloggen. Und wir reden jetzt nicht von kommerziellen und halbkommerziellen Blog-ähnlichen Geschichten, sondern wir reden davon, Internetnutzer XY setzt einen Blog auf und schreibt über das, was er macht. Oder was er mag, vielmehr. Und davon gibt es eine Handvoll in Deutschland. Leute, die Musik mögen. Und da passieren genau diese Effekte, was du beschrieben hast. Das ist dann halt nicht der 1:1-Effekt. Das ist jetzt nicht mein wirklicher Freund, der das liest. Aber irgendwie, als ich angefangen habe, über Musik zu bloggen, hatte ich plötzlich eine stabile Leserschaft. Und das sind jetzt echt kleine Zahlen. Das ist jetzt nichts Großartiges. Das ist lächerlich. Also ich meine, Tonspion macht 100.000-fach davon oder so. Aber wenn ich regelmäßig 30 Leute habe, die aus irgendwelchen Gründen mir vertrauen, weil die Musik, die ich da irgendwo rausgeforscht und rausgezogen habe, dann ist das genau dieses Gespräch. Und das ist Mundpropaganda. Und das ist, es ist aber relativ geschlossen, weil ich reagiere zum Beispiel relativ allergisch auf, nicht auf Bemusterung, oder hat man was in der Hand, aber es heißt noch nicht, dass ich darüber schreibe, aber ich krieg auch als Blogger, bekomme ich Pressetexte. Ey, hallo? Ich meine, ich schreibe das, was ich toll finde, und wenn das, was ich toll finde, gerade in Wirklichkeit schon 5 Jahre alt ist und irgendwo auf dem YouTube-Server rumgammelt, dann bringe ich das trotzdem. Und trotzdem finden es plötzlich ein paar Leute
gut. Du bist sehr redlich. Diese Pressetexte werden verschickt, damit man den guten alten Copy-Paste-Journalismus im Internet, der da mehr oder weniger erfunden wurde, betreibt und dann auf jedem Blog das Gleiche steht. Wenn du das nicht machst, ehrt dich das. Aber im Prinzip ist
die Blogs funktionieren ja nicht. Die Leute sind ja nicht doof. Also ich meine, Promotext zu erkennen, das kannst du nach, wenn du 2, 3 gelesen hast, kannst du das auch und dafür gibt's ja andere Modelle. Das ist nicht das Bloggen ausmacht. Beim Bloggen ist dann ja schon irgendwie die Persönlichkeit des oder der musikalische Geschmack des Bloggers im Vordergrund und auch das eben eigentlich ohne große kommerziellen Hintergründe. Was dann aber für die Diskussion hier, denke ich, relativ irrelevant ist, weil das ist schwer zu steuern für die Labelmacher. Ja, und das ist halt mehr eine Privatkonversation, die Öffentlichkeit gegangen ist. Was natürlich im Endeffekt einen PR-Effekt unter Umständen hat für die Bands, die dort vorkommen, weil man diese Inhalte unter Umständen bei Google ganz gut findet, wenn man mal nach einer Band googelt oder so.
Aber interessant finde ich sozusagen auch den Ansatz, dass man dann immer noch zurückgehen kann. Also wir haben ja in den Printmedien halt irgendwie, also als Blogger kann man sagen, ich habe da was entdeckt, das ist zwar schon ein paar Jahre alt, aber das hat irgendwie nie so richtig, ist irgendwie nie so richtig losgegangen und darauf will ich euch jetzt halt irgendwie mal aufmerksam machen. Ja, das ist zum Beispiel was in den Printmedien halt irgendwie überhaupt nicht, also mit ganz wenigen
Ausnahmen abgesehen, überhaupt nicht stattfindet. Da gibt's halt irgendwie den VÖ-Termin so, und zudem um den rum wird dann halt irgendeine Geschichte über entweder eine Band oder über eine Musikrichtung, die jetzt im Moment gerade erfolgreich ist oder sowas, gestrickt so. Und das ist, deswegen finde ich auch Blogs toll, also Musikblogs toll, als Ergänzung einfach, weil da halt einfach auch Sachen gemacht werden, also eben aus diesem Empfehlungston-Charakter raus, der sich nicht an irgendwelche VÖ-Termine bindet. Ja.
Weitere Fragen, Anregungen, Kommentare aus dem Publikum? Hallo? Das ist nicht der Fall. Doch! Hey, magst du nach vorne kommen? Also, wir haben leider kabelgebundene Mikrofone, das ist ein bisschen doof.
Oder laut sprechen.
Oder sprich ganz laut. Ich kann es mal laut probieren, ja.
Geht das so? Ja, hier schon. Wenn ihr mal so einen Blick in die Kristallkugel wagen könntet, wenn mal so fünf Jahre Zukunft schaut, ihr sprecht ja jetzt relativ über sag mal, ihr da sitzt so ein bisschen lobbyistisch natürlich. Ja. Ihr habt euer Feld und wollt das natürlich bewahren, das soll auch in 5 Jahren noch ertragreich sein. Was es wahrscheinlich nicht mehr ist, ja, ketzerisch behauptet, aber was ist denn...
Welches jetzt?
Ich sag mal, bis auf den Herrn von Öffentlich-Rechtlichen, würde ich sagen.
Ich kann so in Pension gehen. Ne?
Du glaubst also, dass MySpace die Weltherrschaft übers Internet übernehmen wird?
Ich finde MySpace jetzt auch nicht so wahnsinnig attraktiv, denn das ist genau dieses Nerdtum, was man eben irgendwie... Man hat nicht die Zeit, um jetzt irgendwie zwischen 500 Millionen Songs irgendwie den zu finden, der einem am ehesten liegt. Ja. Das wäre jetzt genau die Frage, was ist denn so das Idealszenario, was so ein Song gehen muss? In Australien ist ein toller Songwriter, wie kriege ich den, der ich vielleicht der ideale Empfängerin für diesen Song, wie kriege ich das am besten mit? Was ist das? Es geht ja so ein bisschen auch darum, möglichst wenig Zeit aufzuwenden, um einen Song kennenzulernen. Und da weiß ich jetzt nicht genau, ob die Methode, die ihr beschreibt, ob das in 5 Jahren noch zeitgemäß ist.
Du wirst niemals 100 Milliarden Songs auf der Welt irgendwie, dann kommt genau der eine zu dir geflogen, auf den du dein Leben lang gewartet hast. Ich glaube, so hat es noch nie funktioniert, so wird es auch nie funktionieren. Da kannst du filtern, bis du schwarz wirst. Ich glaube auch nicht, dass das Geschäftsmodell, was wir haben, also natürlich jetzt, wie gesagt, ich glaube auch, dass rein redaktionelle Angebote keine Zukunft haben, aber wir entwickeln uns ja auch weiter und wir kriegen ja auch ein bisschen was mit, was im Internet passiert. Ich glaube auch im Internet weiterhin in der Nische zum Beispiel, dass es einfach in einem gewissen Feld Leute gibt, also wenn du einfach auf eine gewisse Ecke stehst, die dann immer genau den heißen Scheiß für dich irgendwie rausfinden. Und diese Leute muss man aber, das wird immer schwieriger, dass man da startet. Also ich habe das Glück gehabt, dass ich zu einer Zeit gestartet habe, wo es wenig Alternativen gab und beim Thema MP3-Download schon gar nicht. Also es war ja wirklich am Anfang ein Trauerspiel, bis da mal wirklich irgendjemand sich drum gekümmert hat, was da eigentlich passiert. Aber ich glaube, dass im Internet, wenn man sich da um die Nische kümmert und auch die Labelmacher oder die Künstler und da auch wirklich die Nische stützen und da auch ihr Zeug hintragen und nicht nur zu MySpace, dass das in Zukunft viel, viel wichtiger wird als jetzt. Also ich glaube nicht an diese Supercommerz-Geschichten wie MySpace. Ich halte viel von Last.fm, aber ich befürchte, in 5 Jahren werde ich nicht mehr viel davon halten, weil ich einfach weiß, was für einen unglaublichen kommerziellen Druck die haben. Und ich glaube auch nicht mehr, dass sie sich dann groß um Musik kümmern, sondern da geht es dann um ganz, ganz andere Geschichten. Und ja, dann sind wir wieder genau da, wo wir davor auch waren, nämlich wo findet die Nische statt? Also genau das gleiche Problem im Radio. Alle dudeln nur noch irgendwie die gleichen Top-10-Hits. Und also das Gleiche, glaube ich, wird im Internet auch eintreten, nur dass es dann immer den alternativen Anbieter gibt, der dann sich auf australische Songwriter konzentriert zum Beispiel.
Was es nebenbei bemerkt, der durchaus okay gibt. Ne? Also ich bin mir fast sicher, dass es irgendwo auf dieser Welt, in Australien, einen Musikblogger geben wird, der sagt, hey, ich bin hier der Auskenner in New South Wales und ich kenne total die Szene und ich blogg das Ding. Und damit ist es ja durchaus in der Welt. Die Frage ist nur, wie erfährst du dann tatsächlich klar, das ist wieder die klassische Filterfrage. Und am Ende glaube ich, dass wir vor einer ziemlichen Atomisierung einfach stehen. Das heißt, es wird aus politischen Gründen wird es nach wie vor sowas Tolles geben wie euren Radiosender.
nicht sicher, ist nicht klar.
Solange es keine Zweidrittelmehrheit im Parlament gibt in Österreich, wie ich das verstanden habe, zur Abschaffung?
Ein Missverständnis. Aber es gibt auch noch Gründe, FM4 abzuschaffen, weil es nichts bringt, kommerziell. Ja.
Okay.
Landesweite Frequenz in Österreich. Österreich ist als Markt irrelevant. Also jetzt von Deutschland aus gesehen ist ja gemeinsamer Markt relativ irrelevant. Aber österreichweite Frequenz hat schon ihren Wert auch in Geld ausgedrückt. Und das muss nicht ewig so sein, dass irgendwie so komische Typen komische Musik spielen dort und nicht über 6% kommen, obwohl sie österreichweit sind.
Okay.
Ja, auf die Frage hin, glaube ich, die Kristallkugel, es kommt darauf an, wie die Urheberrechtsverhandlungen gehen, glaube ich. Es kommt sehr stark darauf an, wie sehr das Internet jetzt, um das als Ganzes zu nehmen, so unkommerziell jetzt in dem Sinn, wie es jetzt eigentlich ist, immer noch bleiben kann. Oder wie weit die Zugänge zu Plattformen, zu Downloads überhaupt vielleicht mit einer Gebühr verbunden sind, da sind so viele Leute dran, die Geld investiert haben, dass sie zurückkriegen müssen, dass es nicht logisch ist, dass es das jetzige Internet, wie es es gibt, gratis bleibt. Und das würde, glaube ich, einiges verändern. Ne?
Naja, zumindest das, wie wir das ja die ganze Zeit sagen, Plattformen, die halt von Content der Künstler, der Labels, leben und einfach unglaublich viel Werbung verkaufen, sich selber weiterverkaufen, einfach überhaupt nichts davon zurückgeben. Also wahrscheinlich, also hoffentlich wird es sich dahin so ein bisschen verschieben, weil irgendwie so diese ganzen Diskussionen um DRM und keine Ahnung, bezahlen und so weiter, es wächst einfach eine Generation auf, die überhaupt nicht so wie wir so dieses CD und Vinyl und ich muss für das bezahlen, die das gar nicht so verinnerlicht hat und muss man ja auch nicht unbedingt schlimm sehen, aber da muss sich auf jeden Fall ganz deutlich was verändern. Ich wollte nochmal auf die andere Frage antworten. Man denkt ja immer so ein bisschen bei Internet, dass es so schon zu so einer Demokratisierung führt. So, man kann irgendwie alles entdecken und alle haben die gleichen Chancen, aber ja, letztendlich so als kleines Label kann ich das schon sagen, es ist einfach unglaublich schwer, auch irgendwo in USA oder in anderen Ländern außerhalb von Deutschland tatsächlich stattzufinden. Auch wenn man dieses Instrument Internet hat, also es ist einfach, trotzdem steht man Leuten gegenüber, die, weiß ich nicht, Personen einstellen, die MySpace pflegen. Also keine Ahnung, da ist jemand, der den ganzen Tag nur diesen Internet-Content raushaut und da gibt's irgendwie, also da öffnen sich nicht unbedingt neue Möglichkeiten, sondern das ist eigentlich der gleiche Kampf, wie es vielleicht früher war in dieser Print- und, keine Ahnung, Nischenwelt und nur abends gibt's ein Radio. Also es ist einfach nur mit anderen Mitteln. Also irgendwie hat sich das, was man am Anfang gedacht hat, dass sich da alles irgendwie schön öffnet und total viele neue Möglichkeiten, hat sich irgendwie doch jetzt ganz schön ernüchtert, finde ich, aus meiner Perspektive.
Es gibt schon neue Möglichkeiten, die Leute zu erreichen. Also es wird ja wahnsinnig viel, viel mehr Musik gehört und überhaupt das Spektrum von den Leuten hat sich ja, finde ich, deutlich geändert, was man inzwischen ja schon sogar an der Musik hört, weil die Musik auch immer mehr vermischt ist. Es gibt ja nicht mehr diese reinen Punkrock-Geschichten, sondern inzwischen ist alles mit allem kombiniert und so. Also ich finde, es hat schon ganz, ganz krasse Konsequenzen gehabt, nur finanziell halt nicht. Also finanziell und da danken wir herzlich der Musikindustrie, die es einfach vermasselt hat, frühzeitig quasi sich aufs Internet einzustellen, zu gucken, wie funktioniert das eigentlich, wie schaffe ich das wirklich, nicht nur das CD-Geschäftsmodell zu retten, sondern auch in die Zukunft ein Geschäftsmodell aufzubauen und das, ja.
Aber was schon stimmt, ist, dass es halt eine ganze Menge an Stimmen gibt, so, also halt Content, der halt irgendwie rausgesendet wird und die Frage halt ist, es wird tendenziell halt immer noch mehr und die Frage halt bleibt, wer filtert und wie findet man zusammen letztendlich? Also wie ist das mit den ganzen Bloggern? Also ich meine, ein guter Blogger, der jetzt meinen Geschmack trifft, schön und gut, aber wie finde ich den unter den 128.000, die es halt irgendwie nicht tun und mit denen ich halt irgendwie nicht klarkomme. Also
das ist, in der Taz.
Ja, das ist jetzt eine private Frage natürlich. Deswegen lande ich halt immer auch wieder nicht nur, glaube ich, also auch weil ich Journalist bin, Printjournalist bin, aber nicht nur, schon immer wieder bei dem, was sich bewährt hat, so, und was ja irgendwie auch funktioniert, was natürlich eine relativ lange Leitung hat, also gemessen mit den Bloggern, also mit der Schnelligkeit, wenn da jetzt in Sydney ein Musiker ist und der Freund von ihm ist zufällig gerade Blogger und der hat's dann halt irgendwie, sendet es dann in die Welt raus und bis es bei mir ankommt als Musikredakteur, das kann halt irgendwie ewig dauern, beziehungsweise es kann auch mal schnell gehen, es kann aber auch mal passieren, dass ich davon nie erfahren werde.
Ja. Klar. wir hatten noch eine, ja.
Du meinst jetzt mich, ja?
Ja. Das zweite Problem ist, dass man meint, dass die Nerds, die im Internet hängen, entweder sehr alte oder sehr jung sind. Aber es zieht sich nicht alle Sprachen, wenn halt also sich irgendwo in der Agentur sich so irgendwelche Leute Pixel schicken. Der eine ist halt, wiegt halt 80 Kilo und hat eine Brille auf und der andere ist halt eine 17-jährige Minirock, meinetwegen. Aber die haben etwas gemeinsam. Das würde mich einfach mal interessieren. Das Problem der Musik ist, die meiner Meinung nach war, viel mangelnder Kontakt zum Publikum. Und dasselbe Problem hat teilweise meiner Meinung nach auch der Musikjournalismus. Wenig Kontakt vielleicht in einigen Bereichen zum Publikum, der wichtig wäre.
Ja. Ja, da bin ich auch deiner Meinung. Also dieses Elitäre, wir kennen uns voll aus und ihr habt keine Ahnung, das ist auf jeden Fall absolut überholt. Also natürlich weiß die Masse viel, viel, viel mehr und da hat es auch totale Freaks drunter. Die können vielleicht nicht unbedingt schreiben oder wollen das auch nicht, haben vielleicht einen ganz anderen Job und machen das Musik wirklich nur mit aus Hobby und Leidenschaft, kennen sich aber in einem Bereich super aus. Und ja, wie, genau das ist unsere Frage, genau daran arbeiten wir. Wie integriere ich diese Meinungen und die Qualität, die da auch drin ist, wie integriere ich das auf meine Seite? Das ist aber nicht ganz so einfach umzusetzen. Da muss man sehr, sehr viel überlegen und bauen und das ist alles sehr teuer, sehr zeitaufwendig. Und aber ja, darüber denken wir nach. Aber ich habe keine 15-jährigen Schreiberinnen. Nein, leider nicht. Vielleicht irgendwann.
Die Frage nach dem Publikum und die und das Wissen, das Schwarmintelligenz, also das Wissen, was da draußen ist, versus jetzt ganz klassisch Radiosender und Redaktion, gibt es da einen Austausch?
Naja, der Austausch findet über die Website statt am ersten bei uns, beziehungsweise über direkte, wir bekommen einfach 25 Mails pro Tag, spielt doch mal das und so. Kann ich aber nicht sagen, ob das jetzt 15-jährige Webdesignerinnen sind oder ob das irgendjemand am Land ist, der was entdeckt hat, das uns entgangen ist. Wir reagieren relativ unmittelbar darauf. Die FM4-Redaktion ist stark gemischt. Also es gibt einen Fritz Ostermeier, den man vielleicht auch hier kennt, der ist über 50. Es gibt Redakteure, die sind 18, 15, haben wir keine, das dürfen wir nicht. Was heißt, gehen sie nicht mehr in die Schule und sie landen im Knast. Aber wir schauen, dass das Angebot relativ jung bleibt, weil man kann natürlich den älteren Leuten eher zumuten, ein jüngeres Angebot wahrzunehmen als umgekehrt. Das ist so eine alte Partyregel, nicht? Also wenn etwas zu jung ist, dann sind die Alten eher damit einverstanden, also wenn etwas zu alt ist, dann sind die Jungen natürlich nicht damit einverstanden. Aber die Tatsache, dass wir selber schon über 30 sind, viele davon, ist genauso schlimm wie die Tatsache, dass es so viele Männer gibt, auch hier am Podium nur Männer, nicht? Also die Breite, die Abbildung der Bevölkerung in den Musikmedien ist, glaube ich, sicher ein Problem.
Also wir finden, also als Printjournalisten, finde ich, müssen uns davon verabschieden, diese Auskenner, diese 15-jährigen Auskenner oder diese 35-jährigen Auskenner, die irgendwo sitzen, als Bedrohung zu empfinden. Also das ist nämlich, im Moment ist es nämlich so, da dagegen schottet man sich ab. Also da ist man sozusagen, man hat seine eigene Expertise und mit der arbeitet man. Und man bestimmt sozusagen, also ausgehend davon, was die anderen wichtig finden sollen. Und man ist überhaupt nicht offen für derlei Anregungen. Also da ist halt irgendwie die Interaktivität, die es beim Radio gibt, überhaupt nicht gewährleistet. Und ich glaube, man muss einfach dahin kommen, das nicht mehr als Bedrohung zu empfinden, sondern eben als Anregung, die dann natürlich journalistisch verwertet wird. Und das ist dann sozusagen der Punkt, an dem man dann natürlich nicht überflüssig wird, aber das ist halt der die Gefahr, die man dann immer gleich sieht. Ja.
Hat das die Frage ein bisschen beantwortet? Jetzt sage ich nochmal so. Ich denke, ich habe gerade... Ist sie noch da? Nee, sehe ich nicht mehr. Ich glaube, wir kommen langsam mal zum Schluss, trotz allem. Ich greife nochmal die Idee auf mit der Kristallkugel und würde vor jedem von euch bitten, einfach mal kurz zu überlegen, was in 2 Jahren für euch relevant ist. Ich finde die Zeitangaben sind immer sehr, sehr schwierig und ich glaube, für die Musikindustrie und all das, was jetzt gerade mit dem Netz passiert und mit den Medien passiert, ist 2 Jahre schon wahnsinnig weit. Und vielleicht auch nicht, aber ich finde 2 Jahre, außerdem ist das schon in 2010. Was tut ihr in 2010?
Na, ich arbeite bei FM4, so Gott will. Und ich mag auch nicht über die Zukunft des Internets reden, weil wenn ich die kennen würde, wie gesagt, wäre ich nicht hier. Aber ich glaube, ich kann mit Johnny Rotten sagen, more bands like us wären gut. Und da ich mich jetzt hier in Deutschland befinde und vielleicht auch irgendjemand zuhört, ich verstehe nicht, warum die Öffentlich-Rechtlichen in Deutschland, und ich glaube, dass der öffentlich-rechtliche Support für ein Nischenprogramm sehr wichtig ist, weil da Kohle einfach rumliegt, die jedem abgepresst wird. Also solange es eine Rundfunkgebühr gibt, kann man die auch sinnvoll verwenden. Und ich denke, dass es in Deutschland Leute geben wird, die dieser Generation entstammen, die schon aufgewachsen ist mit so einer starken Vernetzung, die auch wieder darauf kommen, dass ein altes Medium und ein Begleitmedium auch jung und frisch und zukunftsweisend sein kann. Momentan scheint mir das nicht so in Deutschland und ich verstehe auch nicht, warum Hamburg und München keine solchen Sender haben. Berlin hat halbwegs sowas Ähnliches. Und ich glaube, dass die Zukunft ist, dass es sowohl im Netz als auch in terrestrischen Radiosendern einfach, dass man sich mehr traut, dass man von dieser NLB-Formatierung weggeht, die 90er Jahre so bestimmt hat und dass sich da relativ viel tun kann. Also jetzt in meinem Medium, im deutschen Sprachraum.
Was machst du? Schreibst du immer noch über Musik in 2 Jahren?
Ja, auch. Aber ich würde es viel lieber als Hoffnung formulieren. Also ich hoffe, dass Printjournalisten auch bei der Taz bis 2010, vielleicht dauert es ein bisschen länger, Berührungsängste gegenüber dem Internet abgebaut haben, dass diese Bedrohung, also dieser Bedrohungscharakter irgendwie abnimmt und man einen Weg gefunden hat, das in die eigenen sozusagen diese Gratisquellen, was da gerade kam, halt irgendwie diese Gratisquellen und all das, über das wir gerade gesprochen haben, irgendwie in die Arbeit zu implementieren, also in die Arbeit eines Printjournalisten zu implementieren, ohne ihn dabei quasi abzuschaffen. Das wäre meine Hoffnung, weil ich schon der Zeitung eine Zukunft voraussage. Jetzt finde ich vielleicht, also bis 2010 wird sie schon noch geben und damit sie auch noch bis 2050 gibt, muss man halt einfach gucken, dass man mit der Zeit geht und sich da halt auch Anregungen aus dem Internet, was ja die größte gestaltende Medienkraft der letzten 15 Jahre war, halt einfach holt.
Peter.
Ja, was das Thema angeht, mache ich mir eigentlich keine Sorgen. Ich denke mir, dass sich irgendwie Qualität, egal auf welchem Medium, schon irgendwo durchsetzen wird. Für uns wünsche ich mir, dass wir blickig bleiben, mit der Zeit mitgehen und nicht irgendwann unsere CDs im Kilopreis verkaufen müssen. Danke.
Last but not least, Udo,
Tonspion. Ja, ich gehe davon aus, dass ich in 2 Jahren auch noch Tonspion machen werde, weil das habe ich jetzt die letzten 10 Jahre gemacht und ich habe sehr vieles kommen und wieder gehen sehen, auch sehr viele Hypes kommen und gehen sehen, auch riesige Monsterseiten, Napster, MP3 kommen, was weiß ich was, also Seiten, die man heute fast nicht mehr kennt. Von daher glaube ich, dass es in unserer Nische immer, es wird immer Leute geben, die sich für das interessieren, was wir machen, solange es gute Musik gibt.
Das ist ein tolles Abschlusswort. Vielen Dank. Wie abgesprochen. Vielen Dank, dass ihr so zahlreich und so lange geblieben seid oder da seid und so lange geblieben seid. Wir verabschieden uns jetzt einfach mal, würde ich sagen. Und vielen Dank fürs Kommen und noch einen wunderschönen Tag auf der Pop-Up in Leipzig,
Was haben wir heute? 24. glaube ich. Danke.